Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast über ein achtsames Miteinander, Beziehungsende und Neustart. Hier sprechen wir über Kommunikation, Gefühle und rechtliche Aspekte in Beziehungen, Trennung und Scheidung. Und alles, was so dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit neuer Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebensbereiche. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in den anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg.
Ganz genau. Und heute haben wir mal wieder ein rechtliches Thema mitgebracht. Wir wechseln ja immer so ein bisschen, wie ihr Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen wisst. Heute also mal wieder ein rechtliches Thema, was zu einer Scheidung zwingend dazugehört, so wie ich das verstanden habe. Nicht wahr, Yvonne?
Ja, heute das Thema Versorgungsausgleich. Mhm. Wir hatten schon die eine oder andere Frage aus dem Background dazu, was das denn so sein mag. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal angedeutet. Ich glaube, in der Folge Scheidung war es mit drin.
Genau.
Da hatten wir das als Folgesache im Verbund entsprechend mit angesprochen. Mhm. Aber heute wollten wir das Thema doch nochmal für euch extra vertiefen.
Genau, weil das Thema so umfangreich ist, haben wir das beim Ablauf der Scheidung ein bisschen kurz gefasst und einfach nur mal kurz angeteasert. Und heute gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an, was sich dahinter verbirgt. Denn das Ganze ist, so wie ich das verstanden habe, was irgendwie am längsten dauert, so im Scheidungsverfahren vielleicht nach der Trennungszeit, die man einhalten muss. Mhm. Aber da wirst du uns sicherlich gleich ganz viel Details und Hintergrundwissen dazu geben, vermute ich mal.
Genau, für diejenigen, die vielleicht die Folge mit der Scheidung noch nicht gehört haben, im Rahmen der Scheidung, dem Entheiraten vor dem Gericht,
schönes Wort,
ist auch immer zwingend mit der Versorgungsausgleich durchzuführen, es sei denn, man hat ihn durch eine ehevertragliche Regelung irgendwie abbedungen. Und von daher ist der Versorgungsausgleich mit ein sehr zentrales Thema, wenn man nichts weiteres hat, also sich über nichts weiteres streitet, etwas regeln muss, wie Zugewinnausgleich, Unterhalt, sondern einfach nur, in Anführungsstrichen nur, sage ich jetzt extra, die Scheidung durchzuführen hat und wie gesagt kein Ausschlussgrund für den Versorgungsausgleich vorliegt, dann haben wir tatsächlich den Versorgungsausgleich, der das zentrale Thema dieses Scheidungsverfahrens mhm. ist. Und wie das gleich abläuft, das werde ich euch gleich ein bisschen schildern. Erstmal vielleicht einfach, was bedeutet Versorgungsausgleich?
Ja.
Jeder weiß, dass wir, wenn wir arbeiten, Rentenanwartschaften erwirtschaften. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder in der deutschen Rentenversicherung Bund oder betriebliche Anrechte. Oder wir haben eine Riester-Versicherung. Oder wir haben eine Lebensversicherung, die eine echte Altersversorgung ist, nach dem Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz. Oder ein anderes Produkt von irgendwelchen Versicherungen, die aber auch tatsächlich eine echte Altersvorsorge darstellen. Dann finden diese Anrechte, die ich daraus während der Ehezeit, was genau Ehezeit ist, erkläre ich nachher nochmal, erwirtschaftet worden sind, die kommen dann zum Ausgleich. Und zwar hat der Gesetzgeber sich damals gedacht, wenn wir ganz weit zurückgucken nochmal ins Gesetz, ich glaube 1976, 77 oder sowas war es, da wurde der Versorgungsausgleich eingeführt mhm. ins Familienrecht.
Also noch gar nicht so alt.
Genau, noch gar nicht so alt, aber 77 hatten wir auch noch das Schuldscheidungsrecht mhm. und sowas. Das wurde dann auch alles ja später nochmal geändert. Ne, und da war es ja häufig so, dass wir noch die Hausfrauen-Ehe hatten. Das heißt, dass die Frau nicht arbeiten gegangen ist und nur einer arbeiten gegangen ist, der Mann. Und dann, wenn es zum Fall der Scheidung gekommen ist, stand die Frau dann ohne irgendetwas da. Und damit man das nicht hat, der andere nicht abgesichert ist. Deshalb wurde der Versorgungsausgleich eingeführt. Damals fand das rechtlich noch anders statt. Heute gibt es andere gesetzliche Regelungen dazu. Jetzt haben wir ein eigenes Gesetz dazu, das Versorgungsausgleichsgesetz. Da steht alles drin, wie der Versorgungsausgleich durchzuführen ist. Es gilt der Halbteilungsgrundsatz, so wie bei allem anderen auch. Dieser Halbteilungsgrundsatz zieht sich durch wie ein kleiner roter Faden beim Unterhalt, beim Zugewinnausgleich, aber auch beim absoluten Kernbereich, nämlich dem Versorgungsausgleich. Denn dieser Versorgungsausgleich soll ja schließlich vor Armut im Alter schützen. Deshalb, wenn man den abbedingen will, auch das gucken wir uns nachher nochmal an, müssen ganz strenge, enge Voraussetzungen gelten, damit der andere nicht, ich sag mal, im Alter plötzlich bedürftig wird, dass er soziale Leistungen in Anspruch nehmen muss.
Und der Versorgungsausgleich bezieht sich nicht nur auf Altersvorsorgeansprüche, sondern auch auf Invaliditätsansprüche. Ja, alles, nicht? Also nicht nur die gesetzliche, also das Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, sage ich mal, sondern auch andere Leistungen, die aufgrund von Invalidität beispielsweise anfallen können.
Richtig. Ja, also alles, was da mit reinfällt, das wird dann auch geprüft. Mhm. Genau. Also und das, deshalb ist das sozusagen dieser Versorgungsausgleich, gerade weil der den anderen schützen soll oder beide ja schützen soll letztlich vor Altersarmut. Ne, deshalb gehört der zu diesem besonderen Kernbereich des sogenannten Ehescheidungsfolgenrechts. Und deshalb sozusagen liegt da auch das Hauptaugenmerk im Rahmen der Scheidung drauf.
Kann man dann sagen, keine Scheidung ohne Versorgungsausgleich oder ohne, dass zumindest dieses Thema angeguckt wird?
Genau, also so grundsätzlich ja, es sei denn, ehevertragliche Regelung, und da muss man ja gucken, ist die wirksam. Auch ich, das will ich jetzt nicht antizipieren, weil ich denke, wir gucken das uns gleich an, wenn wir den Ablauf des Scheidungsverfahrens und wie, was passiert eigentlich beim Versorgungsausgleich und kann ich das abbedingen, wenn ja, wie, ne, was passiert denn da, ne? Genau, also so, deshalb muss man einfach nur wissen, der Versorgungsausgleich findet grundsätzlich im Rahmen des Scheidungsverfahrens statt. Da findet der Ausgleich der Versorgungsanrechte statt. Ausgeglichen wird immer die Hälfte. Halbteilungsgrundsatz habe ich gerade gesagt. Das heißt, jedes einzelne Anrecht wird quasi angeguckt, die Versorgungsträger angeschrieben, es wird angeguckt, was ist denn da, und es wird geteilt.
Das heißt also, wenn ich eine gesetzliche Rente bekomme und vielleicht noch eine private Rentenversicherung habe und noch eine Betriebsrente habe,
jede einzelne,
und ich lasse mich scheiden, dann werden alle drei Bausteine einzeln angeschaut und eine entsprechende Berechnung zu jedem einzelnen Baustein durchgeführt. Nicht?
Genau, das gucken wir uns auch gleich nochmal eben an im Scheidungsverfahren, wie es denn da so aussieht. Genau, und deshalb ist sozusagen tatsächlich jedes einzelne Anrecht wird angeguckt. Es findet der Halbteilungsgrundsatz statt, bezogen auf jedes Anrecht. Und damit ist dann mit Rechtskraft der Scheidung, sind diese Versorgungsanrechte, die jeder bekommen hat, auch geteilt. Und damit hat jeder sozusagen seine Altersrente nach dieser Scheidung gesichert und klar.
Das heißt also, wir haben nach der Scheidung keinen Anspruch mehr auf Geldleistung gegen den Ex-Partner, Ex-Ehepartner mehr, also nicht im Alter. Das heißt, ich werde mit 40 geschieden, dann habe ich nicht mit 65 einen Rentenanspruch gegen meinen Ex-Partner, sondern das wird alles mit 40 geregelt bei der Scheidung und danach ist das dann erledigt.
Ne? Ich sag mal, im Regelfall schon. Es gibt einige Ausnahmen, würde ich hinterher nochmal besprechen wollen.
Okay.
Der sogenannte schuldrechtliche Versorgungsausgleich. Schwieriges Konstrukt, auch ganz selten, aber den gibt es auch. Aber dann ist da noch nicht die abschließende Regelung in der Scheidung getroffen, sondern dann ist eine Frage noch offen, die später zu klären wäre.
Ist wieder so wie der deutsch-französische Ehevertrag oder was hatten wir?
Das war der Zugewinner.
Ja, der deutsch-französische Zugewinner.
Und du hast es dir gemerkt.
Man lernt nie aus.
Es gibt so abstruse Dinge im Leben. Und der Versorgungsausgleich ist auch wirklich komplex. Also in der Vorbereitung für unsere Sendung jetzt, ich hätte es dir ja auch schon gesagt, auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, das ist ein ganz großes, umfassendes Thema, wo man bei jedem einzelnen Anrecht ganz viele Probleme, Sorgen haben kann, wenn man sie anfasst. Die will ich hier gar nicht aufmachen, diese ganzen Fässer. Also diese ganzen komplexen Einzelthemen lassen wir mal unberührt. Ich gebe heute euch allen das mit, was man im Regelfall für die Scheidung braucht, damit man da einen Orientierungspunkt hat, das schon mal gehört hat, da so ein bisschen die Angst vor verliert und alles andere nimmt euch eure Anwältin, euer Anwalt mit auf die Reise, wenn ihr die Scheidung tatsächlich durchführt und der Versorgungsausgleich ansteht und ihr da Fragen habt, dann sind bei Fragen zu Anrechten oder rechtlichen Fragestellungen dann diese Sachen mit dem Anwalt zu klären.
Und trotzdem bin ich dir sehr dankbar, dass du das für uns aufbereitet hast und zusammengetragen hast und wir hier im Parforce-Ritt einmal durch dieses Thema durchgehen können. Denn das sind ja alles so Begriffe, auch Begriffe, die wir in vorherigen Podcast-Folgen uns schon angeschaut haben, so von der rechtlichen Seite. Alles Begriffe und Dinge, die dem Nichtjuristen im Alltag nicht begegnen und die ja auch Angst machen und vielleicht dafür sorgen können, dass man irgendwo Themen auf eine lange Bank schiebt oder sich gar nicht anschauen will, obwohl es längst überfällig ist. Also ein großes Dankeschön auch im Namen der Hörerinnen und Hörer dafür, dass du das alles so schön vorbereitet hast hier an der Stelle. Denn mein Input ist hier ehrlicherweise begrenzt bei dem Thema.
Und ich muss sagen, du hast es eben gerade gesagt, man bekommt da Klarheit. Ich finde, man bekommt auch Klarheit über seine Altersvorsorge. Spätestens da, wenn man sich vorher noch nie Gedanken über seine Altersvorsorge gemacht hat, sondern das Thema galant ausgeblendet hat, weil man Angst davor hat, ob man im Alter ausreichend abgesichert ist, spätestens da hat man es in Zahlen nach der Scheidung belegt, was denn einem zusteht am Ende des Tages. Und dann sieht man auch das Gap. Dann weiß man nämlich, wo die Versorgungslücke ist, bei Frauen vielleicht eher als bei Männern, wie auch immer. Und man sieht es und man kann dann, wenn noch genügend Zeit bis zum Renteneintrittsalter dazwischen liegt, auch noch entsprechende Vorsorge treffen, wenn man es nicht schon anders getan hat. Das muss man einfach wissen. Altersarmut ist ein Thema. Versorgungsausgleich macht im Regelfall nicht reicher, sondern wir haben hier den Halbteilungsgrundsatz. Das tut manchmal, gerade bei langen Ehen, sehr, sehr, sehr weh. Und das muss man halt einfach wissen. Und dann einfach zu wissen, da kann ein Gap sein. Und je nachdem, wie lange meine Ehezeit war und der andere vielleicht nicht mitgearbeitet hat, dann tut das hinterher noch mehr weh. Weil wenn wenig haben zum Teil.
Ja, das mit dem Aufdecken, was du gerade gesagt hast, also ich erinnere mich selber an meinen Versorgungsausgleich bei meiner Scheidung seinerzeit. Das ist schon sehr lange her, aber die Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich auch geschieden bin und dass du mich damals bei meiner Scheidung begleitet hast. Da kann ich mich erinnern, dass da sehr, sehr viele Fragebögen auch von der gesetzlichen Rentenversicherung kamen, dass also diese Kontenklärung, vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört, dass da eine Kontenklärung stattfand. Das heißt, alle Zeiten, die in meinem Rentenkonto gespeichert waren, wurden eben ja angeschaut, mir vorgestellt und ich musste dann eben bestätigen, dass das alles so passt und hätte die Chance gehabt, Nachweise noch zu liefern. Und ich weiß so aus der eigenen Familie, dass bei den Eltern, Großeltern, als die dann irgendwie so auf die Rente zugingen, dass das sehr viel Aufwand und sehr viel Mühe damals bedeutete, so eine Kontenklärung herbeizuführen. Das war bei mir nicht so, weil ich ein relativ geregeltes Arbeitsleben seinerzeit vorher hatte. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn Ausbildungszeiten, Studienzeiten, Kindererziehungszeiten, Mutterzeiten, Elterngeldzeiten und sowas alles da sind, dass da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Nachweise zu bringen sind und sowas alles, um so eine Kontenklärung erstmal durchzuführen, nicht?
Genau so. Und das ist auch immer das Schöne. Ich finde gerade, du bringst hier das Beispiel mit der deutschen Rentenversicherung. Da hat man hinterher tatsächlich erstmal diese wunderbaren Fragebögen, die bekommt wirklich jeder hinterher. Also im Rahmen des Scheidungsverfahrens, wenn der Versorgungsausgleich zu klären ist. Wie läuft es? Ich mache mal eben einen Schritt zurück an dieser Stelle gedanklich. Ich leite das Scheidungsverfahren ein, reiche also den Scheidungsantrag bei Gericht ein und mit der Einreichung des Scheidungsantrags bekommt die andere Seite, also der Antragsgegner, die Antragsgegnerin, so heißt es ja im Scheidungsverfahren, den Scheidungsantrag zugestellt. Mit Zustellung der Scheidungsantragsschrift werden meistens auch schon zugleich die Fragebögen zum Versorgungsausgleich übersandt, die das Gericht benötigt, ausgefüllt benötigt, damit die Versorgungsträger angeschrieben werden können. Das heißt, auch mein Mandant, meine Mandantin bekommt diese Fragebögen dann von mir. Und dann sind die auszufüllen. Die sind eigentlich relativ einfach auszufüllen. Oder was denkst du, Sven?
Die vom Gericht kommen bestimmt, ja.
Genau. Also so, das ist einfach easy. Da ist eigentlich außer der Sozialversicherungsnummer ein bisschen was zum beruflichen Lebenslauf. Ob man über nur die gesetzliche Versicherung oder auch berufliche Anrechte, Direktversicherung, Lebensversicherung, private Altersversicherung, eine Beamtenversorgung oder ob man vielleicht, wenn man selbstständig ist, in irgendeinem besonderen Versorgungswerk, Anwälte, Künstlerkasse, keine Ahnung, gibt es ja alles Mögliche. Kirchliche Versorgungsträger gibt es ja auch noch. Das wird kurz abgefragt.
Und ob man im Ausland gearbeitet hat und den Rentenkassen eingezahlt hat.
Ja. Genau, das ist auch ein ganz spannendes Thema, wie wir uns auch noch angucken werden. All das wird abgefragt und dann schickt man das wieder hin zum Gericht und das Gericht kümmert sich dann hinterher darum. Das machen nicht die Anwälte, das macht das Gericht. Das Gericht schreibt die Versorgungsträger an und fragt ab, welche Anrechte in der Ehezeit erwirtschaftet worden sind. So, und jetzt ist dieses Thema Ehezeit. Ehezeit ist der erste des Monats, in dem geheiratet worden ist, bis zum letzten Tag des Monats vor Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags. Warum? Wir brauchen immer ganze Monate, damit die Auskunft vollständig und richtig erteilt werden kann. Da können Versorgungsträger nicht noch taggenau rechnen, sondern die brauchen ganze Monate, um die Versorgung richtig berechnen zu können.
Und sag nochmal eben bitte, Rechtsanhängigkeit der Scheidung war wann?
Die Rechtshängigkeit der Scheidung ist die Zustellung der Scheidungsantragsschrift bei der anderen Seite, bei der Antragsgegnerseite.
Also nicht, nicht die Antragstellung nicht bei Gericht, sondern die Zustellung auf der anderen Seite, wie du gesagt hast.
Ja. Genau so, ja. Steht auch übrigens im Gesetz. Ich hätte eben dieses Versorgungsausgleichsgesetz genannt. Also wenn der geneigte Hörer, die Hörerin Lust hat, sich mit Gesetzen zu beschäftigen, könnt ihr einfach mal ins Versorgungsausgleichsgesetz reingucken. Und da steht eigentlich ab Paragraph 1 ziemlich klar drin, wie was abzulaufen hat. Es ist dann ein bisschen schwierig, dann die Umsetzung zu verstehen, aber so, was ist Ehezeit, steht da beispielsweise auch drin erklärt. Oder auch, dass der Halbteilungsgrundsatz gilt. Also diese Grundsätze sind da schon sehr klar mit aufgeführt.
Was man vielleicht nochmal deutlich unterstreichen darf, Yvonne, bis eben die Scheidung eingereicht wurde, läuft eben diese Gemeinsamkeit in der Altersvorsorge weiter. Ja. Nicht? Das heißt, wenn die Einkommenssituation bei beiden Ehepartnern sehr unterschiedlich ist, dann bedeutet das eben, dass hier ein Ausgleich stattfindet, was während der Ehe durchaus gewollt ist und vielleicht in einem Stadium nach einer Trennung und vor einer Scheidung vielleicht nicht mehr gewollt ist. Nicht? Das darf man, glaube ich, ganz klar vor Augen haben, dass das eben abhängig ist, also der Berechnungszeitpunkt einfach von diesem Scheidungsantrag abhängig ist. Nicht?
Genau, also das ist dann bitter, wenn man es vergisst, also tatsächlich vergisst, und sagt, wir können doch auch getrennt bleiben. Und nach der Trennung, ich hatte das hier, und da haben Menschen tatsächlich 17 Jahre voneinander getrennt gelebt. Und da wusste mein Mandant letztlich gar nicht mehr, wo seine Frau wohnt. Er musste dann erst mal schauen, wo ist sie denn überhaupt abgeblieben, weil ihm das nicht wichtig war, so lange, bis er neu heiraten wollte. Und dann fiel ihm auf, aber wirklich mit Schrecken auf, ach du Schreck, ich bin ja gar nicht geschieden. Ne, wo ist denn meine Frau abgeblieben? Also das sorgte ein bisschen bei mir für Erheiterung und Verwunderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und haben gedacht, okay, jetzt haben wir das Thema Versorgungsausgleich. Ne, kriegen wir das noch anders geregelt? Ne, wir haben es dann anders geregelt, aber man musste es auch regeln. Ne, da war dann plötzlich das Thema Versorgungsausgleich, weil, wie du eben so schön sagtest, es läuft mit. Ne, und das vergessen ganz viele. Das ist etwas, was in der anwaltlichen Beratung, wenn man da ist, in jedem Falle sofort mit erwähnt werden sollte. Gerade wenn Einkommensverhältnisse sehr unterschiedlich sind und jeden Monat daher unterschiedliche Beiträge der Höhe nach in die Versorgungskassen eingezahlt werden.
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es einen Grundsatz gibt, dass ab einem bestimmten Lebensalter ein Versorgungsausgleich nicht mehr oder nur noch begrenzt durchgeführt wird. Ist das so oder war das mal so? Oder gibt es da keine Regelung dazu? Also findet auch mit einer Scheidung mit 75 noch ein entsprechender Versorgungsausgleich statt?
Wenn man in Rente ist, natürlich.
Ja, auch, okay.
Ja. Also ausgeschlossen ist ja deshalb nicht. Ne? Und das, was du vielleicht meinst, ist in der Rente, wenn man, das ist beispielsweise ein interessantes Gap. Ne? Der eine ist schon in Rente und der andere zahlt noch ein. Und in dem Moment, wo ich das habe, da haben wir da ein Ungleichgewicht. Und da muss man einfach gucken. Manchmal kann es auch sein, dass Billigkeitserwägungen damit eine Rolle spielen und so weiter. Aber das sind andere Themen. Genau, wenn du das meintest. Billigkeitskriterien kann sein, aber gerade dieser Altersunterschied bei jemandem, der schon vorzeitig in Ruhestand geht, ne, und der andere verdient noch und zahlt in die Rentenversicherung ein, dann kann das natürlich zum Ungleichgewicht beim Versorgungsausgleich führen, wenn man dann die Scheidung hat.
Ja, jetzt hast du gesagt, wenn die Scheidung eingereicht wird, dann werden Fragebögen vom Gericht versandt und dann schreibt das Gericht die ganzen Versorgungsträger an. Es kommt aber darauf an, und du hast eben so einen ganzen Katalog an Altersvorsorgeprodukten aufgezählt, die wir da so haben, dass das wirklich was ist, was zur Altersvorsorge vorgesehen ist. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt, ich sag mal, für mich entscheide, ich bin vielleicht selbstständig und ich spare für mein Alter in einem Wertpapierdepot an, dann wird eben dieser Aktienbestand, Wertpapierbestand, den ich da habe, eben nicht im Rahmen des Versorgungsausgleiches auseinandergesetzt, weil es kein zertifiziertes Altersvorsorgeprodukt ist, sondern das erfolgt dann eben im Rahmen des Zugewinnausgleichs. Nicht?
Vollkommen korrekt, richtig.
Mhm. Gut.
Deshalb ist das auch nochmal wichtig zu beachten. Oder Lebensversicherung. Mhm. Viele wissen gar nicht, was habe ich denn für eine Lebensversicherung? Mhm. Müssen da auch erstmal reingucken. Eine kapitalbildende Lebensversicherung wird im Versorgungsausgleich nicht berücksichtigt, aha, sondern tatsächlich nur eine Lebensversicherung, die eine echte Rentenversicherung hat oder wo das Wahlrecht schon ausgeübt worden ist und sicher ist, dass diese Lebensversicherung eine Rentenversicherung sein wird.
Okay. Das heißt, wenn ich ein Wahlrecht habe zwischen Einmalauszahlung und Rentenzahlung, dann auch nicht.
Ja, dann ist ja die Frage, ist das schon ausgeübt worden?
Okay. Gut. Ja, und dann werden die ganzen Versorgungsträger angeschrieben, hast du gesagt, und die antworten dann auch mehr oder weniger schnell, je nach Arbeitsbelastung, oder wie ist das?
Mehr oder weniger schnell. Also, und auch je nach Ferienzeiten, also wenn wir die Sommerferien haben, das macht halt auch eine Scheidung lang. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Je nachdem, wie viele Anrechte wir haben, also wie viel Anrechte verschiedener Versorgungsträger beauskunftet werden müssen, dauert es halt auch unterschiedlich lang, weil die haben ja auch Bearbeitungszeiten. Mhm. Das ist ja jetzt nicht das Einzige, was sie zu beantworten haben. Und dann ist vielleicht der Sachbearbeiter krank, es sind Ferienzeiten. Und da muss man einfach wissen, das kann echt richtig lange dauern.
Mhm. Kann man irgendwas tun, um das zu beschleunigen verzögern?
Ja, zu verzögern. Also auf jeden Fall die Fragebögen, die kommen und Anfragen, die kommen gerade von der Deutschen Rentenversicherung, schnellstmöglich und gut und vollständig zu beantworten. Mhm. Wenn man da Fragen hat, weil man den Fragebogen nicht versteht, die Fragebögen von der Rentenversicherung sind da echt Masse. Interessant, das muss man mal wirklich sein, das muss man mal gesehen haben, damit man weiß, warum man Fragezeichen auf der Stirn haben kann, auch als Jurist. Dann ruhig anrufen. Die Rentenversicherungen, die sind da sehr auskunftsfreudig, die haben eine gute Hotline. Scheut euch nicht da anzurufen, nachzufragen bei der Versicherung, dazu sind die da.
Es gibt ja auch Beratungsstellen vor Ort, zumindest in den großen Städten von der Rentenversicherung. Mhm. Ist das nach deiner Erfahrung sinnvoll, da schon möglichst früh auch direkt schon einen Termin zu vereinbaren, vielleicht bevor man die Vordrücke schon hat? Oder hast du da Erfahrungen, wie da Wartezeiten sind oder sowas? Oder eher nicht?
Mhm. Nee, okay. Ich glaube, man ist ganz gut beraten, erstmal das in der Hotline zu versuchen. Mhm. Und wenn man dann nicht klarkommt, vielleicht auch mit einer Beratungsstelle vor Ort, je nachdem, wie funktionsfähig diese Beratungsstelle ist.
Okay. Aufgabe der Anwältin, des Anwaltes ist es nicht, diese Rentenversicherungsklärungsformulare auszufüllen, richtig?
Nein. Gut. Gar nicht. Sage ich auch immer. Ich warne auch immer vor und sage, Sie werden direkt von Ihrem Versorgungsträger angeschrieben. Wenn da Anfragen kommen, bitte um Gottes Willen beantworten Sie sie schnell, weil wenn Sie sie nicht schnell beantworten, geht es langsamer voran. Mhm. Dann dauert das Scheidungsverfahren umso länger, weil die Bearbeitungszeit verzögert sich genau dadurch.
Ja. Jetzt sind diese Versorgungsträger ja nicht nur einmal gefordert im Rahmen des ganzen Verfahrens, sondern die kommen ja nochmal wieder ins Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Denn irgendwie gibt es ja dann einen Teilungsbeschluss, kann ich mir vorstellen, wenn die Ehe dann irgendwann
geschieden
wird.
Genau, ganz zum Schluss.
Ja?
Ich ruhe da noch mal eben einen zurück. Die gute Frage zu der Verzögerung war, kann man es verzögern? Mhm. Natürlich könnte man das an der Stelle, wo man die Fragebögen ausfüllen muss oder die Auskunft geben muss gegenüber dem Versorgungsträger, ein bisschen rumbummeln. Ein bisschen rumbummeln geht noch, ein bisschen zu viel rumbummeln geht nicht mehr, weil man eine sogenannte Mitwirkungsverpflichtung zur Durchführung des Versorgungsausgleichs hat. Mhm. Das heißt, antwortet man nicht zeitnah, dann kann das Gericht, wenn es hart auf hart kommt, sagen, ich verhänge ein Ordnungsgeld oder ersatzweise Ordnungshaft gegen dich, lieber Antragsteller oder auch Antragsgegner, weil du nicht rechtzeitig die Auskünfte hier erteilst, die der Versorgungsträger schon mehrfach bei dir angefragt hat. Mhm. Weil der Versorgungsträger unterrichtet auch das Gericht und sagt, wir hatten hier Fragen, wir haben hier klärungsbedürftige Lücken, so nennt sich das denn immer, derjenige, der angefragt wurde, antwortet hier nicht. Wir haben hier schon mehrfach, bitte, liebes Gericht, forder mal auf. Dann fordert das Gericht erst auf und sagt, hallo, lieber Antragsteller, Antragsgegnerin, keine Ahnung, einer von beiden. hier, der Versorgungsträger hat uns angeschrieben, da fehlt noch was, bitte antworten Sie innerhalb einer Zeit von bis. Und wenn dann wieder nichts kommt und der Versorgungsträger nochmal das Gericht anschreibt, dann wird das Gericht etwas nachdrücklicher diese fehlende Auskunft anfordern, gegebenenfalls auch unter Androhung von Ersatzmitteln, das heißt Ordnungsgeld, Ordnungshaft.
Ja.
Das muss man halt wissen. Also ein bisschen bummeln mag gehen, zu viel bummeln kann hinterher wehtun.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so bei betrieblichen Versorgungszusagen vielleicht die Frage auch mal aufkommen kann, wie gehe ich denn als Arbeitgeber damit um, wenn ich so eine Anfrage bekomme? Da habe ich in der Regel als Arbeitgeber dann irgendwie ein Versicherungsprodukt dahinter, nicht? Also wenn ich eine Versorgungszusage mache gegenüber einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, habe ich in aller Regel auch eine Gegenposition bei irgendeiner, in der Regel Versicherungsgesellschaft, die das Ganze dann regelt für mich, nicht?
Genau. Die regeln das und beauskunften das. Mhm. Große Unternehmen haben eigene Abteilungen, die diese Auskünfte erteilen. Beispielsweise hier Daimler oder EADS, Airbus haben wir hier vor Ort. Die machen das durch ihre Personalabteilung und haben da extra Abteilungen, die ihre Versorgungsbausteine, die die haben, selber auch beauskunften. Und dann bekommt man tatsächlich richtige Werte mitgeteilt. In der Ehezeit ist ein Anteil in Höhe von so und so viel Euro erwirtschaftet worden. Der Ausgleichswert beläuft sich danach auf Euro und dann hat man eine klare Auskunft. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gleich zu erwähnen, dass jeder Versorgungsträger eine eigene Satzung und auch Teilungsordnung hat. Das heißt, man kann reingucken, bekommt die auch teilweise mitgeschickt, gerade wenn man betriebliche Anrechte hat. Wie ist denn dieses Anrecht zu teilen? Kann ich das sozusagen, begründe ich ein eigenes Anrecht für denjenigen, der da ist? Also im Rahmen einer internen Teilung nennt sich das, oder muss der irgendwo extern eine eigene Versicherung für sich begründen und dann schreibe ich dem das auch rein und sage, du musst noch eine eigene Versicherung begründen, nenn mir bitte sozusagen das Zielversorgungskonto, man nennt das Zielversorgungsträger, wohin das denn hinterher nach der Scheidung angewiesen werden soll. Und das muss man halt einfach wissen. Ja, die Anrechte, jeder macht es ein bisschen anders. Jeder hat da seine eigene Satzung, jeder hat seine eigene Teilungsordnung. Und jeder hat auch manchmal andere Abrechnungsmethoden. Ich habe gerade gesagt, der eine rechnet es in Euro und hat richtige Kapitalbeträge dort stehen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund, die rechnet beispielsweise in Entgeltpunkten.
Mhm, ja.
Die VWL, die rechnet in Versorgungspunkten. Dann hat man Versorgungspunkte da stehen. Und mancher anderer Träger auch in Versorgungs- oder anderen Entgeltpunkten. Also da muss man schauen, aber Versorgungspunkte und Entgeltpunkte ist erstmal so das Gängige, was einem begegnet bei diesen Auskünften. Und das wird dann umgerechnet in Eurobeträge. Und dann muss man gucken, wie ist denn da gerade, ich will nicht sagen der Kurs, aber der Umrechnungsmodus. Ne, der ist halt für die Entgeltpunkte ein anderer als für die Versorgungspunkte. Und das kann man aber, da gibt es Tabellen und Sätze und da kann man nachfragen bei den Versorgungsträgern auch.
Wenn du sagst, diese Punkte kann man umrechnen in Euro, dann würde ich jetzt mal daraus schließen, dass nicht automatisch eine Halbierung dieser entsprechenden Anspruchspunkte erfolgen muss, sondern irgendwie gibt es dann im Rahmen des Ausgleiches vielleicht eine Verschiebung von dem einen Produkt ins andere und hoch und runter. Also es muss nicht zwingend alles, jeder einzelne Vertrag geteilt werden, sondern die Gesamtsumme der Versorgungsansprüche kann ausgeglichen werden.
Nein. Man guckt sich tatsächlich, auch eine gute Frage, jede einzelne Versorgung an. Wir gucken uns die Deutsche Rentenversicherung an, wir gucken uns die einzelnen Bausteine der betrieblichen Altersversorgung an. Und es kann aber auch sein, dass das eine oder andere Anrecht geringfügig ist. Das ist unterhalb einer gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenze beim Ausgleichsbetrag. Dann lohnt es sich einfach rechnerisch nicht, das auszugleichen, weil hinterher am Ende des Tages so wenig bei rüberkommt bei einer Rente, dass es sich da einfach nicht mehr lohnt. Und dann wird dieses Anrecht beispielsweise gar nicht berücksichtigt. Aber man addiert die nicht und macht irgend so ein Konglomerat daraus. Das war früher mal, das war ganz kompliziert und ganz schrecklich zu rechnen. Deshalb hat man gesagt, man nimmt eigentlich jedes einzelne anrecht, weil sie ja auch inzwischen eine unfassbare Menge von Produkten auf dem Markt ist. Das war früher halt nicht so. Da gab es nur einzelne Anrechte und nicht diese Vielfalt, die wir heute haben. Deshalb guckt man sich tatsächlich jedes einzelne Anrecht an und macht nicht eine Gesamtsaldierung. Früher hat man eine Gesamtsaldierung gemacht und alles ganz kompliziert hin und her gerechnet.
Das heißt, wenn jeder der beiden Ehepartner im Scheidungsverfahren eine private Altersvorsorge irgendwo abgeschlossen hat, bei irgendeiner Rentenversicherung, dann haben wir hinterher vier Verträge, genau. Weil beide Verträge geteilt richtig. Werden auf ja. zwei Verträge.
Ja.
Aha,
ja.
Okay.
Beispielsweise, wir nehmen eine betriebliche Altersversorgung von dem Antragsteller. Die wird geteilt und dann wird ein neues Anrecht von dieser betrieblichen Altersversorgung für den anderen begründet. Mhm. Umgekehrt genauso. Da besteht bei irgendeiner Versicherung ein was weiß ich, Riester-Vertrag, sonstiges. Der wird sich angeguckt, davon wird die Hälfte genommen, für den anderen ein neues Anrecht begründet. Mhm.
Okay.
Ganz einfach erstmal erklärt.
Ja.
Na, wir wollen es an dieser Stelle nicht unnötig kompliziert. Ja. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, das auch zu verkomplizieren. Aber wenn wir uns das ganz einfach angucken, wir gucken uns ein Anrecht an, es wird geteilt,
ja.
der andere bekommt sozusagen die Hälfte in eine eigens zu gründende Versicherung.
Ja.
Wenn es nicht bei dem Versorgungsträger ist, dann muss er halt was benennen, wo es hin soll.
Also können nicht beide sagen, nee, ich will von deinem nichts haben, ich behalte meins, du behältst deins, damit ist es erledigt.
Das kann man im Versorgungsausgleich so gar nicht sagen.
Gut. Okay.
Also an dieser Stelle nicht sagen. Da muss man eine Vereinbarung treffen und ob man die treffen darf, da hängt ganz viel von ab.
Da kommen wir noch zu, haben wir gesagt. Genau. Ja, verstanden.
Ja?
Gut.
Gut, also hoffe ich, gute Fragen, weil mir ist es ja immer klar und dann ist es schön sozusagen, wenn du deine Unklarheiten da noch mit reinbringst. Und ich hoffe, dass es jetzt für die Hörer und Hörerinnen, dass wir da so ein bisschen eben auch durch unsere Fragen da auch noch mal ein bisschen Klarheit mit reingebracht haben.
Und wenn noch Fragen sind, dann unbedingt diese Fragen gerne per E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse info@trennungstalk.de senden und dann beantworten wir die hier live in einer der nächsten Episode oder wir schneiden sie hier noch rein oder hängen sie hinten dran. Wir haben ja alle Möglichkeiten, das zu machen. Also keine Hemmungen, jederzeit alle Fragen stellen, die so da sind.
Genau, du hattest vorhin schon ganz am Anfang das tolle Beispiel gebracht, was passiert, wenn Anrechte im Ausland erwirtschaftet worden sind. Das kann ja schnell passieren.
Genau.
Heute sind wir in der EU gut unterwegs. Solange wir uns in der EU befinden, ist es auch einigermaßen handelbar. Ich gucke mir jetzt nicht an, wenn wir im außereuropäischen Ausland sind. Das lassen wir mal heute außen vor, sondern wir gucken uns ein bisschen EU an, gucken uns mal an, wenn ich in der deutschen Rentenversicherung oder in der gesetzlichen Rentenversicherung im Ausland Anrechte erwirtschaftet habe, wie werden die ausgeglichen und wie werden die berücksichtigt?
Also Beispiel, einer der beiden Ehepartner hat irgendwann mal in den Semesterferien 3 Monate in Österreich auf der Skihütte gejobbt.
Österreich ist noch gut, besser als die Schweiz.
Das
sage ich euch gleich, warum.
Also, okay.
Ich würde jetzt sagen, wir nehmen Frankreich und dann nehmen wir nicht nur das Job, sondern so, dass man auch Anrechte erwirtschaftet hat in der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann muss man ganz ehrlich sagen, es ist ganz wichtig, sozusagen die deutsche Rentenversicherung, heißt ja deutsche Rentenversicherung, gleicht auch nur deutsche Anrechte aus. So, wenn Anrechte im Ausland, im europäischen Ausland angefallen sind, sollte es normalerweise auch immer Abkommen geben, irgendwelche Sozialversicherungsabkommen und EU-Verordnungen und weiß Demmel was, da muss man immer schauen, greift das hier, greift es nicht. Und dann würde die deutsche Rentenversicherung Sorge dafür tragen, dass die Anrechte, die dort im europäischen Ausland erwirtschaftet worden sind, übertragen werden auf das deutsche Versicherungskonto.
Mhm.
Macht vielleicht manchmal Sinn. Ihr seht, ne, ich habe gerade gesagt, das Schöne an so einer Scheidung und der Durchführung des Versorgungsausgleichs ist einfach, dass das Rentenkonto geklärt wird. Und damit hat man auch das geklärt. Weil irgendwann muss man es tun und du sagtest es vorhin, kurz vor der Rente ist meistens der schlechtestmöglichste Zeitpunkt, weil man auch manchmal gar nicht mehr weiß, wo liegt denn das Papier, was ich damals da so hatte und wo habe ich denn jetzt was eigentlich erwirtschaftet. Deshalb macht das schon Sinn. Und hier ist es ein guter Zeitpunkt in jedem Falle. Das kann richtig lange dauern. Richtig lange. Also ich hatte mal Polen, das die haben nie geantwortet. Also, und wir haben dann überlegt, über was reden wir denn jetzt? Mhm. Ne? Über welche Beträge reden wir? Ne? Und wenn man das mal so überschlägt, was es denn sein mag, 13 Euro im Monat oder sowas, das macht, ich sag dann immer so ganz salopp, den Brei nicht heiß. Mhm. Ne? Also, wenn wir nicht über Hunderte von Euros reden aus dem europäischen Ausland und das wesentlicher Teil dieser Auskunft sein wird, weil da richtige Zeiten und richtige Gelder angespart worden sind, dann muss man sich überlegen, macht das Sinn, wenn das 2 oder 3 Jahre dauert, bis eine Auskunft da ist.
Und das Abstruse ist ja, so habe ich das jedenfalls seinerzeit verstanden, es kann ja auch sein, dass einer der Ehepartner vor der Hochzeit im Ausland gearbeitet hat. Dann besteht ja dort ein Rentenkonto, in dem vielleicht während der Ehezeit gar keine Ansprüche erworben wurden, aber vorher, die dann vielleicht während der Ehezeit gewachsen sind, weil die Berechnung des Rentensystems das vielleicht vorsieht, dann fragt man da trotzdem an, nicht? Obwohl man, da keine Ansprüche dazugekommen sind.
Es wird alles geklärt, der ganze Versicherungsverlauf wird geklärt, damit es versicherungsmathematisch sauber gerechnet werden kann, hinterher wird bezogen auf den Ehezeitanteil. Genau so.
Also, und dann kann man darauf verzichten, auf diese Auslandsrentenversicherungseinzug.
Ja, aber auch da muss man eine entsprechende Vereinbarung treffen. Auch das ist nicht so einfach sozusagen, dass man eben einfach dem Gericht zu schreiben, nee, wollen wir jetzt doch nicht, hilft dann auch nicht. Also okay. So, da müssen schon beide anwaltlich dann auch vertreten sein.
Okay. Und dann würde man dem Gericht sagen, wir warten jetzt seit 6 Monaten, wir verzichten auf die 3,20
Euro. 6 Monate hat man immer, beim Versorgungsausgleich ist man immer. Ja, also so bei den polnischen Anwaltschaften waren es, ich glaube, fast 2 Jahre. Okay. Und dann haben wir resignierend aufgegeben und überlegt, worüber reden wir eigentlich. Ja, genau. Gut. Also so, und da war auch keine Auskunft in Sicht. Mhm. Und ja, da passierte einfach gar nichts. Ja. So null. Und das war natürlich ein echtes Problem.
Ja. Genau. Du hast jetzt eben Schweiz angeführt. Ich vermute, wenn du die Schweiz ins Feld führst, dann ist da irgendwas anders als im Rest der Welt.
In der Schweiz ist ja ganz viel anders als im Rest der Welt. Auch die Rentenanrechte, also wenn man Rentenanrechte in der Schweiz erwirtschaftet, ist das schön für denjenigen, der sie erwirtschaftet hat. Aber sie finden keine Berücksichtigung bei der Durchführung des Versorgungsausgleichs, weil es da einfach keine Abkommen gibt. Mhm. Also das wird da nicht geteilt im Rahmen des Versorgungsausgleichs. Es findet da kein Schuldrecht, es findet da kein Halbteilungsgrundsatz dieser Anrechte statt. Stattdessen kann man sich das vorbehalten für den sogenannten schuldrechtlichen Versorgungsausgleich. Das heißt, wenn denn der Renteneintritt später mal ist, dann muss man das dann rechnen lassen. Mhm. Auch alles nicht so einfach. Mhm. Genau. Mhm. Oder aber man muss schauen, ob man andere Vereinbarungen trifft, dass man sich das jetzt abfinden lässt, das Anrecht, und es rechnen lässt von dem Versorgungsträger. Aber der Versorgungsträger ist schon nicht zur Auskunft verpflichtet.
Mhm. Deine Erfahrung, erteilen die trotzdem Auskünfte oder kriegt man da gar keine Infos dann aus der Schweiz? Okay.
Mhm. Genau. Gut. Also so, je nachdem, was man da so hat, also so, das kann sehr, sehr problematisch sein. Dem Gericht gegenüber teilen sie mit, dass sie nicht zur Auskunft verpflichtet sind. Mhm.
Okay.
Wenn man es privat rechnen möchte und beide das wollen, dann muss man schauen, was man da für Auskünfte bekommt, mit denen man dann vielleicht arbeiten kann.
Mhm. Okay. Was ist denn, wenn ein Partner ja überhaupt keine eigenen Anrechte hat, weil er vielleicht nie irgendwie eingezahlt hat in irgendwelche Altersvorsorgeprodukte, vielleicht auch vielleicht eine anrechnungsfähige Schulzeit hatte, aber ansonsten gar nicht erwerbstätig war? Wie ist das dann?
Das kann man ja haben, gerade in Hausfrauen hin. Oder Hausmänner-Ehen. Einer arbeitet nicht, der andere erzieht die Kinder, das ist so. Dann ist das genau der Fall, für den der Versorgungsausgleich gedacht war, nämlich zur Alterssicherung. Es gilt der Halbteilungsgrundsatz. Das heißt, wenn einer nicht arbeitet, wird er ja damit, er bringt ja eine Leistung in der Ehe dadurch, dass er vielleicht Kinder betreut, dass er den Haushalt führt. Und auch diese Zeiten sozusagen, die Ehe ist ja eine Solidaritätsgemeinschaft, eine Einsteh- und Verantwortungsgemeinschaft, aber auch eine Solidargemeinschaft. Und genau davon ist der Versorgungsausgleich der Ausdruck.
Mhm. Ja. Und das heißt, man gibt dann einfach in diesem Fragebogen, der vom Gericht an, ich habe keine Ansprüche und fertig.
Dann, also so irgendwie Sozialversicherung, es wird eine Auskunft eingeholt und dann steht da vielleicht 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, keine Ahnung, oder nichts. Ein bisschen was ist meistens doch geflossen, vielleicht für eine Ausbildung, weil man eine Ausbildung gemacht hat. Also irgendeine Auskunft wird da sein, aber vielleicht der Ehezeitanteil ist sehr gering oder gar nicht. Das muss man dann schauen. Genau. Kann man durchaus haben. Kommt vor.
So, und gerade für diese Zwecke, hast du ja gesagt, ist eben dieses ganze Ausgleichsverfahren irgendwo gedacht, ja. Das heißt, man kann eben auch nicht einen Versorgungsausgleich ausschließen, vermutlich auch nicht ehevertraglich in voller Höhe, weil dann bei dem anderen ja gar nichts mehr wäre, genau. Und er dem Staat auf der Tasche läge.
Das perfekte Beispiel für das geht gar nicht. Mhm. Also so das ist kein Grund, um den Versorgungsausgleich auszuschließen. Mhm. Das würde auch zur Unwirksamkeit eines Vertrages schließen, wenn man solche Ungleichgewichte auch hat. Ja. Weil der andere vielleicht gar keinen Job hat und gar keine richtigen Einkünfte, sondern nur die Kindererziehung hat. Das ist ja eine richtige Arbeit, wie wir wissen.
Ja.
Und genau deshalb sozusagen ist es bei Eheverträgen ein großes Augenmerk darauf zu legen, sozusagen, wie ist dieser Versorgungsausgleich, wie wird damit umgegangen? Den kann man nicht per se einfach ausschließen. Mhm. Das kann man zwar schon tun, aber man muss damit rechnen, dass ein Gericht diese Regelung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände hinterher prüft, mhm, und vielleicht zu dem Schluss kommt, nicht nur die Klausel ist unwirksam, sondern damit diese Klausel strahlt auf den gesamten Ehevertrag aus und damit halt auch der gesamte Ehevertrag. Mhm. Dazu muss man wissen, früher wurden ganz oft Eheverträge gemacht, wo alles per se ausgeschlossen worden, mhm, ist. Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich. Und manchmal ja auch noch eine Regelung zum nachehelichen Unterhalt getroffen. Also so irgendwie so 0815 Verträge, mhm, wo alles platt gemacht wurde, sage ich jetzt mal. Das mag sein, das sind schlechte notarielle Verträge, würde ich sagen, weil auf die echten Umstände in der ehelichen Lebensgemeinschaft gar kein Bezug genommen wurde. Mhm. Aber sowas sehe ich hier halt auch. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das tut dann hinterher weh, wenn eine unwirksame Regelung zum Versorgungsausgleich den gesamten Ehevertrag kippt. Weil man dann ja plötzlich vielleicht auch wieder im Zugewinnausgleich ist und man damit die Büchse der Pandora, mhm, öffnet. Und gerade wenn vielleicht einer selbstständig ist und erstmal keine Rentenanrechte erwirtschaftet hat und man es gut gemeint hat bei der Regelung und gesagt hatte, du, ich erwirtschafte keine Rentenanrechte, dafür bin ich selbstständig und ich habe das Risiko und du sollst deine Anrechte, ist vielleicht ein hehrer Gedanke. Aber es kann kippen, ne? Mhm. Auch das kann kippen. Und das muss man einfach wissen sozusagen, was sind denn da die Gesamtumstände, die zum Abschluss des Vertrages geführt haben? Was hat damals, wie sieht es heute aus? Also das sind alles Anhaltspunkte. Da muss man ganz viel Sachverhaltsarbeit, das ist ja das echte Leben, das ist nämlich das Leben der Menschen, die dann von diesem Vertrag betroffen sind und die gesagt haben, ja, das hat uns keiner gesagt. Wir, mhm, haben auch nicht gewusst, dass man solche Verträge vielleicht nochmal überprüfen soll. Mhm. Hallo, hier mein Hinweis. Wenn Sie eine Regelung haben, die schon ganz alt ist und vielleicht komisch aussehen könnte oder komisch sein könnte im Hinblick auf den Versorgungsausgleich, dass da was kippen könnte, gerade wenn es ein einfach gestrickter Vertrag ist, wo man sich damals wenig Gedanken drüber gemacht hat, das vielleicht lieber nochmal überprüfen lassen und eine sichere Regelung treffen, bevor ein Vertrag oder eine Regelung in diesem Vertrag den ganzen Vertrag zum Platzen bringt. Ja.
Ich glaube, es ist nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass man Eheverträge eben nicht schließt, um einen der beiden zu benachteiligen. Jedenfalls sollte das nicht der Grund sein, warum man eine solche vertragliche Vereinbarung trifft, sondern es gibt eben häufig gute Gründe, das zu tun. Also Selbstständigkeit hast du gerade angesprochen, da haben wir sowas ja ganz oft, um irgendwo Vermögenswerte auch zu schützen für den Fall, dass eine Ehe auseinandergeht, weil eben einfach eine Verantwortung gegenüber anderen Personen und so weiter da ist. Oder es eben auch andere gute Gründe gibt. Ja. Genau. Streit und das einfach zu vermeiden. Nicht?
Und Klarheit reinzubringen. Mhm. Wer hat eigentlich was eingebracht in, mhm, die Ehe? Wie soll damit umgegangen werden? Der eine bringt schon ererbtes Vermögen mit. Es muss ja nicht immer die Selbstständigkeit sein.
Nee, nur als Beispiel.
Und nicht immer ist man reich, in Anführungsstrichen, mhm, sondern manchmal bringt man ja in Anführungsstrichen nur das Grundstück mit rein und darauf will man ja hinterher bauen, mhm, oder man bekommt Geld während der Ehe von den Eltern. Ne? Normalerweise kann man es ja klar rechnen, auch im Zugewinnausgleich, aber wenn man sich nicht streiten will, kann man an dieser Stelle damit umgehen. Und auch wenn man sagt, du, lass uns mal über Altersvorsorge Gedanken machen und wie wollen wir denn was machen? Könnte man dazu auch eine Regelung treffen? Sie muss ausgewogen, mhm, sein. Warum warum ausgewogen? Weil, ich habe es eben nochmal gesagt und sage es hier nochmal an dieser Stelle, der Versorgungsausgleich gehört zum absoluten Kernbereich des Ehescheidungsfolgenrechts. Mhm. Heilige Kuh, die wird nicht geschlachtet. Mhm. Und wenn man sie anfasst, dann so, dass sie ausgewogen ist und nicht den anderen unangemessen benachteiligt und in Anführungsstrichen im Regen dastehen lässt, gerade im Alter. Das soll nicht passieren. Da soll keiner sozial benachteiligt werden und schon gar nicht so benachteiligt werden, dass er vielleicht hinterher der Altersarmut und damit der Sozialversorgung anheimfällt.
Ja. Jetzt wollen wir keine Episode über Eheverträge machen. Wenn jemand da Bedarf sieht oder der Meinung ist, man könnte vielleicht mit so einem Ehevertrag irgendwie was gestalten, dann wendet er sich entweder an dich oder an irgendeinen anderen Fachanwalt für Familienrecht, sinnvollerweise, oder an die Notare.
Notare sollten das auch sehr gut können. Mhm. Genau.
Und der Notar
im Anwaltsbereich berät ohnehin, weil wir uns über unwirksame Eheverträge hinterher streiten.
Ja.
Und das ist gar nicht so selten. Um das mal hier an dieser Stelle zu sagen, unwirksame Klauseln sind gar nicht so selten. Mhm. Das ist etwas, deshalb habe ich das ja auch eben so gesagt, die bringen ganze Verträge zum Kippen. Und je nachdem, auf welcher Seite des Schachbretts man sich an dieser Stelle befindet, ist es schön oder richtig unschön. Und das kann richtig harte existenzielle Folgen haben, wenn die Klauseln unwirksam sind und solchen Vertrag zu kippen bringen.
Dann gibt es ja logischerweise keinen Katalog an Klauseln, die unwirksam sind, weil das wüsste ja dann jeder und würde sie nicht reinnehmen, sondern wir haben jedes Mal die inhaltliche Kontrolle durch den Richter, der dieses Verfahren da gerade führt und damit eine Einzelfallentscheidung erstinstanzlich, ob dieser Vertrag wirksam ist oder nicht.
Man kann sich da perfekt drüber streiten. Mhm. Das ist richtig, man macht ein richtiges Fass auf. Mhm. Und man guckt sich die Lebensumstände an, die Gesamtumstände. Mhm. Mhm. Gut. Und das muss man mit Leben füllen. Mhm. Also so, ne, dann mit dem Leben von Hörerinnen und Hörern, die dadurch betroffen sind. Und man muss wirklich alles Mögliche aufdröseln. Wie war denn das? Und was haben wir uns dabei gedacht? Und wie war es denn damals? Und haben wir darüber geredet? Ja, nein, vielleicht. Also da muss man halt auch tatsächlich gucken, was sind denn jetzt so die Gründe, die da anzuschauen sind.
Ja. So, und wenn nun diese ganzen Auskünfte dann wieder bei Gericht sind, dann wird die Ehe irgendwann geschieden. Das heißt, es gibt einen entsprechenden Ehescheidungsbeschluss. Und dann werden diese ganzen Verträge aufgeteilt bzw. Punkte umgebucht, nicht? So wie ich das verstanden habe.
Also ganz zum Schluss ist es tatsächlich so, das Gericht schickt ja immer wieder die Auskünfte der Versorgungsträger auch immer noch mal zum Prüfen. Ne, warum? Mhm. Man muss gucken sozusagen, ist alles vollständig und ist alles richtig? Mhm. Natürlich hat der Versorgungsträger hinterher auch ein eigenes Beschwerderecht, aber man möchte ja ungern sozusagen, dass die Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses oder des Versorgungsausgleichs auch noch mal daran hängt, dass irgendwie eine Zahl falsch ist oder irgendwas nicht stimmt. Und wichtig ist auch noch mal für einen selber zu prüfen, ist jetzt alles vollständig und richtig? Und vollständig meine ich auch, sind auch alle Anrechte, die da sind, richtig beauskunftet worden. Warum? Wenn ein Anrecht in Anführungsstrichen vergessen worden ist beim Versorgungsausgleich, kann ich es auch nicht in einem Beschwerdeverfahren in der nächsten Instanz wieder reinholen. Mhm. Das ist weg. Das ist einfach unter den Tisch gefallen. Derjenige, der davon profitiert, kann sich entspannt zurücklehnen und sich freuen. Und deshalb ist es wichtig, da den Fokus drauf zu legen. Denn das, was du gesagt hattest, in dem Moment, wo ich den Scheidungsbeschluss habe und der Scheidungsbeschluss wird rechtskräftig, dann werden ja auch der Scheidungsbeschluss wird den Versorgungsträgern als Verfahrensbeteiligten ja hinterher zugestellt. Mhm. Die haben ein eigenes Beschwerderecht, falls die Auskunft, ein Zahlendreher, ein Fehler beim Namen, keine Ahnung, in der Personalnummer, irgendein Fehler enthalten sollte, dürfen die da ihr Beschwerderecht ausüben, damit die fehlerhafte Auskunft halt korrigiert, berichtigt wird oder was auch immer da sich für einen Fehler eingeschlichen haben mag, entsprechend berichtigt wird, genau. Und ansonsten sind die hinterher mit der Umsetzung des Versorgungsausgleichs beschäftigt. Und das dauert auch einen Moment. Mhm. Das muss man halt einfach wissen, das gebe ich auch meinen Mandanten, meinen Mandantinnen immer mit auf den Weg, dass hinterher nach der Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses bin ich heraus. Mhm. Ich schicke den rechtskräftigen Scheidungsbeschluss und wenn wir nicht noch andere Themen zu klären haben, ist dann ja für mich Ende. Ich bekomme diese Auskünfte der Versorgungsträger, die ja dann noch zu erteilen sind über die Versorgung, der restliche Schriftverkehr, gerade wenn man vielleicht bei der betrieblichen Anrechte irgendwas hat, muss man darauf achten, dass man von allen auch Post bekommt und neue Nummern und dass das auch alles läuft. Und sonst muss man sich da melden. Und das sage ich auch immer, legen Sie sich das selber auf Wiedervorlage und wenn da nichts passiert, müssen Sie sich kümmern. Nicht kümmern ist keine Alternative. Und gerade wenn man Fragen hat, weil es ja die eigenen Lebensläufe sind, die kann ich ja manchmal auch gar nicht überprüfen. Mhm. Und dann sozusagen, passt die Zahl oder stimmt da was? Für das Rechtliche bin ich verantwortlich, aber für diese Themen, die kann ich nicht prüfen. Mhm. Da müssen wir nochmal gucken. Mhm. Genau.
Okay.
Und ich sage auch immer, wenn da Fragen sind, auch gerade vielleicht bei Beamtenversorgungsanrechten, da auch nochmal bei der Personalabteilung nachfragen oder sich da auch doch nochmal die Rentenberatung mit reinholen, damit man da die Fragen, die man da hat, tatsächlich gut klären kann.
Ja, ja. Okay, also Geduld ist gefragt, nehme ich mit bei diesem ganzen Verfahren.
Geduld, Aufmerksamkeit und tatsächlich, das sind viele schwierige Fragen und manche Sachen, die einem Fragezeichen auf die Stirn zaubern, den Anwalt, die Anwältin fragen, sich nicht scheuen, den eigenen Versorgungsträger auch anzurufen und zu fragen, wenn man da Dinge nicht versteht, die in dieser Auskunft sind oder auch Sachen fehlen, dann ist es ganz, ganz wichtig, das schreibe ich auch immer, wenn Sachen fehlen, müssen Sie es mir sagen, weil dann schreibe ich den Versorgungsträger an oder das Gericht wird informiert, damit diese fehlenden, falschen Auskünfte noch korrigiert werden können.
Ja.
Genau. Okay. Wichtig, essentiell tatsächlich darauf achten, dass alle Anrechte, die da sind, irgendwie Berücksichtigung finden. Alles, was fehlt zum Schluss, fällt unter den Tisch.
Großartig. Also, Versorgungsausgleich. Wir haben ganz viel dazu gehört. Vielen Dank, liebe Yvonne, für die Aufbereitung und die Vorstellung dieses Themas. Jedem, der sich scheiden lässt, begegnet dieses Thema, haben wir mitgenommen. Das kommt dann auf jeden Fall vorbei. Von daher wichtig, dass man so die Eckdaten gehört hat und auf dem Zettel hat. Das war's für heute, würde ich sagen.
Ein sehr komplexes Thema.
Absolut.
Wir und danken. Jetzt, Sven, kriege ich meine versprochene Pizza. Der Deal für diese heutige Veranstaltung.
Zur Belohnung.
Zur Belohnung.
Wir danken dir einmal mehr fürs Zuhören, wenn du hier bis zum Ende durchgehalten hast, für deine Zeit und deine 5-Sterne-Bewertung, die wichtig ist für uns, das weißt du, damit wir eben noch mehr Menschen mit unseren hilfreichen Inhalten erreichen. Weitere Infos findest du wie immer in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir beide gehen jetzt Pizza essen und hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Ja, eine gute Zeit.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.